in überragender Weise unter Beweis zu stellen. Verstockung. Verstockung. Damit ganz Israel gerettet werden kann, haben wir doch gestern gelernt. Das ist das Ziel Gottes, Verstockung. Die Herzen der Jünger waren verstockt. Etwa, dass sie in Ewigkeit verdammt bleiben. Nein, dass die 12 die elendesten unter den damaligen Menschen Israel. Deshalb sind sie erwählt worden. Von Petrus, den ersten bis zum letzten, dem Judas. Was wählt denn Gott aus? Das, was nichts ist in dieser Welt. Und wir wollen als Gläubige etwas sein. Da sind wir wenigstens etwas. Das, was nichts ist, hat Gott auserwählt. Es wird noch schrecklicher. Um das, was noch etwas ist, in ihren eigenen Augen zunichte zu machen. Furchtbar. Warum Gott will denn Gott alles andere auch noch zunichte machen? Wir sind sowieso nichts in dieser Welt. Als nicht geachtet. Und hat Gott uns nichts erwählt, damit er das, was noch etwas ist, auch noch ganz zunichte machen. Ja, merken wir nichts. Merken wir nichts. Wenn Gott das auserwählt, was nichts ist, dann muss er alles, was noch etwas ist, damit es auch auserwählt werden kann, zuerst mal zunichte machen. Das ist die Überlogik unseres Gottes, die seiner Weisheit, der Weisheit seiner unausforschlichen Liebe und Barmherzigkeit zu Diensten steht, die Weisheit Gottes. Diese verborgene Weisheit Gottes hat er vollständig zur Verfügung seiner Liebe und Barmherzigkeit gestellt, wie auch seine unbeschränkte Allmacht. Die steht ihm zu der einen Sache zur Verfügung, voll und ganz. Ja, was haben wir denn da in Römer 11 gelernt? Wir sind unter die Begnadigung gekommen durch den Unglauben der Juden. So haben wir gelesen. Und sie haben 2000 Jahre lang im Unglauben jetzt verharrt. Weshalb? Damit auch sie unter die Begnadigung kommen können. Haben wir so gelernt gestern. Aha. Also, wie setzt unser Gott seine Schachfiguren? Ne? Schrecklich für die Feinde, schrecklich für die Frommen. Bitte, das erste Mal. Schrecklich, ne? Damit, wenn wir hineinschauen dürfen, hineingeführt werden in die Gedanken seines Herzens. Und dann beginnt unser Herr eines seiner Geheimnisse nach dem anderen uns zu offenbaren. Und hier in 1. Korinther 2 fährt Paulus weiter. Diese Weisheit Gottes in ein Geheimnis gehüllt, das er als Geheimnis noch einmal verborgen hat. Welche, diese Weisheit Gottes, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, vor Grundlegung der Welt. Achtung, wie geht's weiter? Zu unserer Herrlichkeit. Das ist der dritte Grund, warum Gott alle diese Dinge verborgen hat. Die Geheimnisse seiner Weisheit, seiner Liebe. Da soll kein heiliger Engel und kein flotter Mensch und kein Geschöpf überhaupt mal daran herankommen, bevor nicht die Elendesten in seiner Schöpfung, die Auserwählten, die Herrlichkeit dieser Gottesfülle gekostet haben, davon Besitz ergriffen haben. zu unser zuvor bestimmt, vor den Zeiten der Zeitalter, gleichbedeutend mit Vorgrundlegung der Welt, zu unserer Herrlichkeit. Also dürfte dann unser Gott erwarten, dass wir uns ein wenig interessieren für diese Dinge. In gewissen Fragen liegt gelegentlich schon die Antwort. Auch in der eben gestellten Frage hat also keiner von euch geantwortet, nicht? Die Antwort lag schon in der Frage drin. Dürften wir uns dann ein wenig interessieren für diese Dinge, wenn Gott sie von Grundlegung der Welt an verborgen hat, in ein Geheimnis gehüllt hat, zu unserer Herrlichkeit, zu unserer Verherrlichung? Und diese Weisheit, Vers 8, hat keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt, denn wenn sie diese verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Den Herrn der Herrlichkeit haben sie gekannt. Dämonen schreien, während Jesus im Begriff ist, sie auszutreiben. Wir kennen dich, du Sohn des Höchsten, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Ja. Pharisäer kommen, Schriftgelehrte kommen, Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist. Hat Satan, als er sich versuchend an den erniedrigten Sohn Gottes heranpirschen durfte, hat er gewusst, mit wem er es zu tun hat, mit diesem Jesus von Nazareth? Hat er gewusst, wen er vor sich hat? In dieser Frage ist auch die Antwort schon drin. Ne? Sie alle wussten, wer der war, der von Nazareth da. Alle seine Feinde. Aber was wussten sie nicht? Was der Vater Jesu Christi im Verborgenen der Weisheit, der Liebe seines Herzens beschlossen hatte, als er diesen seinen einzigen Sohn und demnach einzigen Erben seinen Feinden völlig ausgeliefert hat. Dass denen klar war, jetzt ist er in unserer Hand, jetzt können wir mit ihm machen, was wir wollen. Das ist der einzige Erbe, also den bringen wir jetzt um und dann bleibt nichts anderes übrig, als dass die ganze Herrlichkeit uns zufällt. Habe ich richtig gesprochen? Gleichnis von den Weingärtnern, die der Besitzer als Betreuer des Weinbergs eingestellt hat, Verwalter. Mit der Vereinbarung, dass ein gewisser Teil der Ernte ihm, dem Besitzer, abgeliefert werden muss und wird. Die Knechte kommen, um den Anteil abzuholen. Die werden zurückgejagt, gestäubt, geschlagen oder getötet. Das wiederholt der Eigentümer mehrmals. Dann sagt er, ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, ich sende jetzt meinen Sohn, meinen einzigen, da werden sie sich scheuen. Der kommt in den Weinberg des Besitzers, kannten jetzt die Pfleger des Weinbergs, wer da kommt, den, der da kommt. Ha. Ja, jetzt kommt ja der Sohn, das ist der einzige Erbe, jetzt können wir ihn töten, dann ist das ganze Erbe, die ganze Herrlichkeit, fällt automatisch an uns. So. Gesagt, getan, haben sie ihn umgebracht, getötet. und triumphierten. Wer ist dann der Besitzer des Weinbergs? Der Weinberg des ganzen Hauses Israels. Das ganze Haus Israel ist der Weinberg Jehovas. Und Juda ist der Feigenbaum im Weinberg, inmitten. Sandte er seinen Sohn nach Israel, in Israel? Antwort in der Frage. Sie haben ihn gekannt. Sie wussten, aber das ist der einzig Fähige und von Gott Bestimmte, das dem Israel verheißene Reich aufzubauen, durchzuführen und zu vollenden. Das passte ihnen nicht. Wenn Jesus sagt, und Gewalttätige reißen das Reich Gottes an sich, nicht dringt mit Gewalt hinein. Das sind das seine Gegner, ja, die Hüter des Weinbergs. Und der große Weinberg unseres Gottes ist seine ganze Schöpfung. In der unsichtbaren Welt mit den Fürstentümern und Gewalten, Thronen, Herrschaften, Kosmokratoren und wie die Majestäten alle heißen. Die Priester nach der Weise des Gesetzes und Aarons und Levis sind nur Schattenrisse der Priester, die dienen im himmlischen Jerusalem. Nur Schattenrisse. Es sind Fürstentümer und Gewalten in dieser Weise. An einem Schattenriss kann an Bewegung und Umrisslinien nur vorhanden sein, was am Körper, der die Schatten wirft, vorhanden, im Original vorhanden ist. Welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat, das habe auch ich Jahrzehnte auf den Herrn bezogen. Wenn sie den Herrn in der Person Jesu, den Herrn der Herrlichkeit erkannt hätten, dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Nein, gerade weil sie in ihm den Herrn der Herrlichkeit erkannt haben, so wie Satan, deshalb haben sie ihn umgebracht. Und jetzt das Wunderbare. Sie haben ihn angenagelt, buchstäblich, und triumphierten am Kreuz. Was hat aber die verborgene Weisheit der Liebe Gottes gleichzeitig gemacht? Da hat er die Anklageschrift derer, die ihn angenagelt haben, hat er angenagelt ans Kreuz, zunichte gemacht. Aufgelöst. Sie haben ihn ausgezogen, und zwar nackt, blamiert, vor aller Welt hingehängt, äußerlich. Und was hat die Weisheit Gottes gleichzeitig gemacht? Die Fürstentümer und Gewalten samt dem Satan nackt ausgezogen und groß Blamage vor der ganzen Schöpfung hingestellt. Ja. Da erkannten sie hinterher, da, wo wir meinten, jetzt sind wir die Herren, sind wir so überrascht, blamiert, durch eine Liebe, die das Furchtbarste, was wir Gott angetan haben, nicht zurechnet. Nicht zurechnen kann, weil sie genau durch unsere böse Tat, die wir vollbracht haben, gegenüber dem Heiligen Gottes, ausgelöscht ist. Wenn Paulus schreibt, der bezeugen kann, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, ich habe euch mit List gefangen. Was? Paulus macht mit List Gefangene? Der hat auch mich erwischt. Mit was für einer List? Mit dieser verborgenen Weisheit Gottes. Die in Kürze jetzt aufgrund von dem, was auf Golgatha geschehen ist, Dinge bezeugen kann, die wir als Gläubige kaum glauben können. Soweit wir nicht in die wunderbaren Geheimnisse der Gedanken unseres Gottes und Vaters hineinschauen können und die verstehen lernen können. Ich nenne ein Wort. Römer 4. Dem aber, der wirkt, mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Jetzt kommt. Dem aber, der nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, sondern dem glaubt, dem Gott glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Aha, ja, bitte. Wie geht's weiter? Ja. Sie vollständig zunichte machen. Sie vollständig zunichte machen. Also wenn Gott diejenigen, die noch etwas sind in den Himmel und auf der Erde, durch uns, von denen sind wir nach der Beurteilung dieser, die noch etwas sind in dieser Welt, in der unsichtbaren und sichtbaren Welt, sind wir die blödesten, die dümmsten Tröpfe, die da herumlaufen, nicht wahr? Und die Weisheit Gottes hat es nun für wunderbar gefunden, auch ausgerechnet, mit anderen Worten, unser Gott findet es unter seiner Ehre, denen, die ihn lästern oder die ihn ablehnen, gegen ihn antreten, denen von seiner Allmachtstellung und seiner Gottesherrlichkeit aus die Meinung zu sagen oder denen überhaupt zu antworten. Da sagt Gott, diesen hohen Herrn gebe ich durch die eine Antwort, die dann sitzt, die in ihren Augen die dümmsten sind auf dem ganzen Erdenrund. Ist das dann eine Blamage für die? Ne? Eine Antwort, die dort sitzt, dass sie merken, deutlich, wie sie stehen und wo sie stehen vor Gott. Wo steht denn das geschrieben und wie heißt das Wort? Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Aha, da haben wir es. Wenn wir Säuglinge bleiben und Unmündige und Fleischliche in Christo, erfreuen wir dann das Herz unseres Gottes? Antwort, nein. Deshalb, sei weise, mein Sohn. Und jetzt erst ist die Möglichkeit, was wir alle gern möchten, ne? Das Herz unseres himmlischen Vaters erfreuen. Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Zweck, damit ich Gott denen, die mich lästern, Antwort geben könne. Aha. Also, durch wen gibt Gott seinen Gegnern eine treffende Antwort. Durch die, die in ihren Augen die Dümmsten sind, die Blödesten. Der aber, der nicht mit Werken umgeht, nicht wirkt. Ja, was ist denn mit dem? Der ist ganz der Gnade Gottes, an die Gnade Gottes verkauft. Der kennt nur noch Gnade, nichts sonst. Die Gnade Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es kommt für den, der Prüfstein, ob sein Glaube der Glaube Gottes und der Glaube Christi ist. Das ist dann der Fall, wenn ich dem Gott glaube, der fähig ist, in göttlich vollkommener Gerechtigkeit von einem Augenblick zum anderen den Gottlosen, den Gesetzlosen zu rechtfertigen. In Gottes Gerechtigkeit vor sich hinzustellen, von einem Augenblick zum anderen, aufgrund von Golgatha. Habe ich richtig gesagt, wenn ich vorhin wagte zu sagen, wir Gläubigen sind vor Aussprüche Gottes gestellt, die wir nicht glauben können, die wir nicht fassen können. Wo wir feststellen müssen, wenn wir ein wenig beginnen, darüber nachzusinnen, die Dinge in unseren Herzen zu bewegen, wo wir feststellen müssen, Herr, hilf meinem Unglauben, meinem Kleinglauben. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Der den Gesetzlosen, den Gottlosen rechtfertigt. Im Gesetz steht geschrieben, das leuchtet uns jetzt sofort ein. Selbstverständlich. Ein Gräuel vor Gott ist es, wenn ein Gerechter verdammt wird und wenn ein Gesetzloser gerechtfertigt wird. So steht geschrieben. Das ist doch richtig jetzt, ne? Jetzt sind wir auf einmal nicht mehr sicher. Ne?
Dem Gesetz nach ja.
Dem Gesetz nach ja. Nun tat Gott in Christo auf Golgatha genau das, Römer 8, das, was dem Gesetz unmöglich ist. Was lesen wir? Tat Gott. Ein Gräuel vor Gott ist es, wenn ein Gerechter verdammt wird. Vor uns auch. Wo finden wir einen Gerechten? In der Welt Gottes. Wo? Außer Gott. In der Person Jesu. Da finden wir einen einzigen Gerechten. Wurde dieser Gerechte tatsächlich verdammt? Wurde der zum Fluch gemacht? Für uns? Jawohl. Aber jetzt das Wunderbare. Was war die Triebkraft dieses einzig Gerechten, Jesus Christus? Dass er bereit war, er der einzig Gerechte, sich zum Fluch der ganzen Schöpfung machen zu lassen, indem er bereit war, sich zur Sünde der ganzen Welt, sich mit der Sünde der ganzen Welt zu identifizieren. Was war da die Triebkraft bei ihm? Die Liebe. Und in dieser Die Liebe Christi treibt uns also, Triebkraft der Liebe Gottes in Christo, bereit als einziger Rechter, es sich an sich vollziehen zu lassen, zur Sünde der ganzen Welt verwandelt zu werden, um den ganzen Fluch der Verdammnis an sich auswirken zu lassen, nach den unbarmherzigen Bestimmungen des Gesetzes. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Alle Flüche auf ihn konzentriert. So steht Golgatha vor uns. Da ist der einzige Gerechte, der verflucht und verdammt worden ist. Aber aus Liebe, dieser Liebe, wie wir sie in 1. Korinther 13 bezeugt vorfinden, und vollkommen freiwillig. Und da dies nun Tatsache geworden ist, aus Liebe in vollkommener Freiwilligkeit, die eine Seite, der Gerechte, ließ sich verdammen, verfluchen, zum Fluch machen, zur Sünde machen, hat die Weisheit Gottes die Grundlage gelegt, damit er jeden Gesetzlosen, der zu ihm kommt, im nächsten Augenblick in seine eigene Gerechtigkeit vor sich hinstellen kann. Jetzt verstehen wir langsam. Der den Gesetzlosen rechtfertigt, weil der Gerechte sich freiwillig aus Liebe für die Gesetzlosen verdammen ließ. Da, wenn sie diese verborgene Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Jetzt verstehen wir so langsam. Deshalb fährt Paulus weiter. Das, was Gott in Reserve gehalten hat, von Grundlegung der Welt an, zu unserer Herrlichkeit, da handelt es sich um Dinge, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind. Dinge, die Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Sehr einfach, sehr einfach. Ich denke, es ist kaum jemand hier, der den Herrn Jesus nicht wenigstens ein wenig lieb hat. Genügt schon. Er darf schon danken, Vater, ich danke dir, dass diese Wunderdinge deines Herzens, auch mir bereitet sind zu meiner Verherrlichung, zu meiner Herrlichkeit. Uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott die Dinge geoffenbart durch Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und die Tiefen Gottes bedeuten in dieser Ausdrucksweise die Gerichte Gottes. Das sind die Tiefen Gottes. Die Gerichtsvollzüge, die wir wiederum nicht in Einklang bringen können mit der Liebe, mit dieser wunderbaren Liebe unseres Gottes. Haben wir etwas gemerkt? In Römer 11. Wir sind unter die Begnadigung gekommen. Buchen und uns damit. Nicht damit sie noch weiter möglichst gequält und gerichtet und weiß was können, sondern dass ein Zeitpunkt kommt, wo er sie, wo die Sünde überströmend geworden ist in Israel und in Juda, Gott antworten kann mit einer Begnadigung, die alle zunichte macht, so überwältigt, dass sie ein für allemal geheilt sind durch die Wunden Jesu und diese unaussprechliche Güte und Gnade
ihres Gottes und des Gottes ihrer Väter. Deshalb habe ich alle unter den Ungehorsam des Unglaubens eingeschlossen, alle miteinander, alle zusammen, damit ich mich aller erbarme. Können wir das schon glauben? Ja, Bruder Mohl, wo sind denn die Gerichte Gottes? Wo sind denn die Gerichte Gottes? Die furchtbaren. Ja, bitte, liebe Geschwister, habe ich jetzt nicht immer von furchtbaren Gerichten gesprochen? Wo wir schwer haben, die in Beziehung zu bringen mit einer Liebe Gottes. Römer 11 belehrt uns, dass je tiefer die Gerichte Gottes sind, je unverständlicher sie in Bezug auf die Liebe Gottes sind. Das Ziel, das Gott durch die Tiefen dieser schrecklichen Gerichte für die Betroffenen erreicht, die Rechtfertigung Gottes darstellen wird, dass er es wirklich auch durch die Tiefen der furchtbarsten Gerichte nur gedachte, es gut zu machen. Und dann ist Gott noch bescheiden, wenn er sagt, ich gedachte es trotzdem gut zu machen. Warum ist er bescheiden? Er gedachte es nicht nur gut zu machen und nicht nur sehr gut zu machen und nicht nur wohlgefällig zu machen, sondern in überragender Weise herrlich zu machen. Dann wird einmal jeder Mund verstockt sein. Herr, bist du wunderbar. Nächster, erster Ausspruch. Gibt so etwas? So etwas? Jawohl. Nein, nicht so etwas. Immer sind die Dinge immer noch weit über unser Bitten und Verstehen hinaus herrlich. Wenn wir meinen, wir hätten etwas verstanden, dann sagt Paulus, dann habt ihr noch nicht verstanden, wie man verstanden soll, verstehen soll. Er fährt ja weiter in Römer 11. Wollen wir es genau nehmen? Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Oh, jetzt nicht Höhe des Reichtums, sondern Tiefe des Reichtums. Oh, Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, des Wissens. Wie unausforschlich sind jetzt Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind seine Gerichtstiefen, seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege, unausspürbar seine Wege, das heißt, wie unausspürbar und wie unausforschlich sind seine Gerichtswege. In welcher Richtung sind sie unausforschlich, unausspürbar? Jakobus. Ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Nicht der den größten Sünder. Fährt aber weiter. Aber die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes. Was hat auch hier bei Jakobus das letzte Wort? Welche Haltung Gottes? Die Barmherzigkeit. Kann man so ein wenig uns selber prüfen, wie es da drin aussieht, ob bei uns auch das erste und letzte Barmherzigkeit ist. Güte, Liebe, oder? Liebe, Freude, Friede. Freundlichkeit, Gütigkeit, Langmut. Und wie die Dinge des Geistes alle heißen mögen, denn in Bezug auf die Herrlichkeit der Buntfarbigkeit des Geistes Gottes gibt es nur alle diese kostbaren Dinge. Keine Idee von Gericht oder Wehe oder Schrecken oder irgendetwas. Nämlich die neunfache Frucht des Geistes. Gell? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Gütigkeit, Langmut, Sanftmut, Ausharren und so weiter. Alles wunderbare Dinge. Und in dem Zusammenhang schreibt Paulus, wenn ihr vom Geiste geleitet seid, eben von diesem wunderbaren Geiste, dann seid ihr nicht unter Gesetz. In dem Maße, wie ich noch unter Gesetz stehe und mich bewege und meine Haltung aussieht, bin ich nicht vom Geiste geleitet. Die Dinge sind so wunderbar. Wie unausforschlich sind seine Gerichte, unausspürbar seine Wege, die Gerichtswege Gottes, in der Hinsicht, dass trotz Unglauben und allen Gerichtstiefen ein Reichtum der Herrlichkeit unseres Gottes eines Tages überhaupt erst werden kann, ein Reichtum einer Herrlichkeit für eine ganze Schöpfung, die auch Gott selber nicht mehr übertreffen kann. Mit weniger ist unser Gott nicht zufrieden mit sich selbst und in Bezug auf alle seine geliebten Geschöpfe. Ich gucke wieder einmal auf die Uhr. Was wollen wir sagen?
Solange bis du klar fertig bist, wer früher gehen muss, möchte früher gehen.
Ja, es ist jetzt halb elf etwa, bis viertel vor elf ungefähr nur, ja. Wir haben das Verstockungsgericht Israels näher ansehen dürfen. Jetzt gibt es noch, dieses Wort. Und glaubt dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Dürfen wir da aus unserem alten Schatz des Alten Testamentes in Jesaja 55 einmal hineinschauen, wie Gott da Stellung bezieht gegenüber einem Gesetzlosen und gegenüber einem Mann des Frevels. Also das sind ja die Exponenten gegen Gott. Jesaja 55, Vers 6. Suchet Jehova, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Wer wird jetzt zuerst persönlich angeredet? Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Ich kann nach außen ein prächtiger, frommer Mann sein, ne? Ja. Und da drinnen wimmelt es von Otterngezüchten, Schlangengewimmel. Der Mann des Frevels, der kann nach außen Pharisäer sein, der kann ein Hohenpriester sein, der kann ein Gesetzeslehrer, ein Schriftgelehrter sein, geehrt von allen, nicht? Was sagt Jesus denen? Ihr Heuchler, ihr Heuchler! Gestern kamen wir auf den Gedanken, uns mal klar zu werden, dass unser Herr Jesus, kurz bevor er gekreuzigt wurde, oder als er sein Werk begann, erst 30 Jahre alt war. Vielleicht würde jetzt ein junger Mann aufstehen, der gerade so 30 Jahre alt ist. Das ist ja heute ein Jüngling, nicht? Mit 33,5 wurde er getötet. Und das sind die Ältesten, die hohen Priester vor ihm.
Der Jüngling sagt den Alten da, ihr Heuchler, wer hat euch gewiesen, nicht dem Zorn Gottes zu entfliehen? So. Stellt euch mal das vor. Und hier, der Gesetzlose verlasse seinen Weg, nämlich auch des Herzens zuerst, und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er, wer der Gesetzlose, kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen. Liebe Geschwister, sind wir hier nicht fast so weit wie Paulus, ne? Der den Gesetzlosen rechtfertigt. Er braucht nur zum Herrn zu kommen. Und unser Herr hat auf Golgatha durch die verborgene Weisheit der Gedanken seines Herzens hundertprozentig dafür gesorgt, dass der frevelhafteste Mensch und der gesetzloseste Mensch, der sich ihm stellt, so bin ich Herr, dass der im nächsten Augenblick Gottes Gerechtigkeit geworden ist. Wie wir, Paulus, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Römer 3. Und er kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Noch einmal, wer ist hier angesprochen? Wer wird hier eingeladen? Die ganz Frommen zuerst. Und dann die hohen Priester und dann die Schriftgelehrten. Nein, ich bin nicht gekommen für die Gerechten. Ich bin gekommen, um Sünder vor Jesus zu rufen. Bin nicht für die Gesunden gekommen, für die Kranken bin ich gekommen. Das war sehr wunderbar. Ich will euch erquicken, wenn ihr kommt. Und jetzt das, woran eine ganze Menschheit krank daliegt. Nothelfer überfluten die Erde, unfähig, das tun zu können, was unser Gott in der Person, durch die Person Jesu, vollkommenerweise tut und tun kann allein. Nämlich, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Ist das ein Psychiater? Nein, das ist nicht einer, das ist der Einzige. Und zu dem kommen sie nicht. Zu allen anderen laufen sie in Scharen.
Darum sollten wir uns
eigenartig freuen. Eigenartig?
Der Bruder Stäubli, der hat einmal,
und ich werde euch Ruhe geben für eure Seele.
Gefunden, dass Gott sich auch des Staubes annimmt. Wenn Staub ins Auge fasst, dann wird er nicht Stäubli.
So wird er sich seiner, des Gesetzlosen und des Manns des Friedens erbarmen.
Ja.
Denn er ist reich an
Vergehen. Dass es Gott ist, der sich
das herrliche
Ziel gesteckt hat. Nicht?
Zu den bekannten also wenn Worten.
Dafür verantwortlich wären, könnten wir jetzt gleich nach Hause gehen.
Denn meine Gedanken.
Aber Gott ist es, das steht doch hier.
Sind nicht
er hat
eure Berufung. Gedanken.
Er hat verordnet.
Priester,
er will. Ja, was er sich vorgenommen hat, wird er das auch durchziehen.
Pharisäer.
Und das sollen wir einfach so bewegen in unseren Herzen. Packt uns das, wenn wir die herrliche Berufung Gottes
in Christus Jesus. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege
Menschen
hier sind nicht meine Wege,
in dieser Welt
Jehova.
Irgendwelche Positionen
denn wie die Himmel höher sind als die Erde,
alles,
so sind meine Wege höher als die als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So wunderbar. Ist unser Gott.
Nationalspieler in der
Volleyball-Mannschaft. Und in diesen seinen Gedanken können wir uns
auf furchtbare Schmerzen hat.
beginnen zu bewegen,
Rücken,
wenn wir jetzt hinein
Stunden trainiert.
Bitten,
7 bis 8 Stunden
stille werden,
da
beginnen hineinzulaufen in die Geheimnisse
und erfolgreich Gottes mitspielen zu können. Er ist sogar der Kapitän dieser Mannschaft.
Was 2. Thessalonicher,
diese Menschen alles auf
2, Vers 7, schreibt da Paulus von einem Geheimnis, der Gesetzlosigkeit.
Aber wenn der Geist Gottes so Raum bekommt, dann soll
ist bei
das
uns
Leben
sofort wieder klar, gewinnen. Also da beim Geheimnis der Gesetzlosigkeit, da ist ein für alle Mal eine Feindschaft zwischen Gott und dem Gesetzlosen und der Gesetzlosigkeit, und die sind für ewig erledigt.
Paulus erlebt.
Und davon war er voll gelehrt worden.
Das ist sein Thema immer wieder.
Sind das die Gedanken?
Sollte auch unser Thema werden.
Kann man da von einem Reichtum der Tiefe der Gedanken Gottes reden?
Es soll hier schon in angelhafter Weise
nur ein Paulus.
Paulus schreibt in dem
jetzt kommen wir zurück auf die
das ist
Aussagen,
2, dass er
uns die wir kurz beachtet haben, was Paulus schreibt, nach meinem
Evangelium,
mir ist es gegeben, das Wort Gottes vollenden, für euch die Nationen,
Gott stellt keine Anforderungen an uns, die er nicht selbst mitentwickeln, entfalten und realisieren
will. Aus welchem Stamm ist
wir
Paulus?
Verlangen dauernd von anderen etwas
in Israel.
Der kann es oft nicht.
Aus dem Stamm Benjamin.
Hat meine Frau auch manchmal gesagt, gerade in den größten Leiden oder Schwierigkeiten, ja, du kannst ganz
Benjamin
etwas sagen.
War
aber
mit Josef
jetzt nicht
zusammen.
Wie oft sind wir gesetzlich
der
oder moralisch?
Einzige, also
und wenn das Wort auch noch so richtig ist, aber es ist nicht von Weisheit
unter den
und mit
12
Kraft erfüllt.
Darum
der mit Josef
nur die 2
und schließlich können
aus
wir dann
dem Mutterschoß geboren wurden
in den letzten
Jakob,
Vers
ihr Vater,
heißt, das Herz
in Liebe gewählt hat aus dem Mutterschoß der
wenn Rache. Wir so das Wort aufnehmen und bewegen.
Das sind nur Josef und Benjamin.
Was schreibt Johannes im Johannesbrief? Die aus
die
Gott
mussten warten,
sind,
bis die anderen 10 zuerst da waren. Dann durften die 2 erst erscheinen. Die anderen sind von Nebenfrauen oder von Mägden geboren worden. Als Älster erscheint,
und
als Erster
Einsätze, nicht unser
aus dem Schoß der Rachel,
Tun und Lassen,
der Frau,
sondern das, was aus
die
Gott
Jakob
in unser Leben hineingewählt
hat, kommt Josef.
Sehen Sie, das ist
und dann kommt Benjamin.
Für mich die Frage, ob
nur
Gott geboren ist, was sich heute überall zeigt. Oder ist
nur
so,
die beiden sind aus dem gleichen Mutterschoß.
Dass, als ich in Berlin war, von einem Vater.
Ist der Erstgeborene
mit den
Josef
beiden Töchtern hatte die nach
ein Vorbild
meiner
für Christus.
Schau und auch dessen Schau in so eine
vielleicht
ganz
das Wunderbarste,
Richtung reingeraten
das existiert.
Da heißt es dann, ihr müsst kreativ sein,
und dann sagt
müsst Vorstellungen haben, Träume entwickeln.
Nicht
Ruben,
der Zeit nach und der Fleisch nach.
Und sie meinte, sie müsste jetzt
der Erstgeborene, der
kommt zurück.
Hat die Erstgeburt.
Und aus einer ähnlichen Gruppe sagt,
man erkennt nicht als Erstgeborene, sondern Josef hat die Erstgeburt.
Nämlich zermatscht am Boden.
Nicht einer, der irgendwo
nicht die
hergekommen ist, was die Geburt Herkunft betrifft, sondern nur der
aktiv
der
werden sollen.
In Bezug
wenn
auf
wir etwas
reine
sollen.
Liebe.
Nein, Gott
gezeugt
hat die Werke
zu aus dem betreffenden
Mutterschoß
geboren.
Und das ist immer der Weg.
Das ist der Erstgeborene dieses Mannes.
Ich weiß, dass das manchen lästig ist.
Und Benjamin
ich habe, in manchen Kreisen
war nur der Zweite
die diese Botschaft
und gleichzeitig der
Letzte. Sie möchten lieber immer alle Tage Sonnenschein.
Der Letzte, nicht nur der Letzte, der 12, sondern schon der Letzte
aus
dem Schoß der
Gott
Rachel gekommen.
Gott hat eine Bedingung gesetzt. Keine Herrlichkeit.
Jetzt sage ich ein Geheimnis.
Und da, ich habe bereits das auch schon mal hier angedeutet,
wir sind jetzt
fiel die
Zeugung
Entscheidung bei Jesus, nachdem er
gehört das ins
im Anschluss an die
40-tägige
Wüstenzeit versucht wurde. Die Brotfrage oder soziale Frage ohne Kreuz zu lösen. Haben wir das heute? Ein nur soziales Evangelium?
Unsere Mutter, sind wir gleich weit,
schreibt Paulus, die zweite Frage stürzt sich herab vom Tempel.
Unsere Mutter ist nicht das Jerusalem, das unten ist, hier auf der Erde, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft bis heute untergesetzt.
Unser Gott ist ein Gott der Wunder, ich erfahre sie auch.
Unsere Mutter ist auch nicht das himmlische Jerusalem,
und
unsere Mutter ist auch nicht das neue Jerusalem.
Ihn, den Herrn.
Unsere Mutter ist das Jerusalem, das Thron ist, für Christus
ist. Und drittens,
die
Machtfrage.
Unsere Mutter ist nichts Geringeres
damals der Satan dem
als
Herrn,
der Mutterschoß Gottes
Welt
unseres
Vaters. Der hat ihm nicht widersprochen. noch ist
ohne Anfang und ohne Ende,
in seinem Reich der Finsternis der Herr,
der einzig gezeugte Sohn,
aufgeboren wurde. Wir aber sind versetzt aus dem Reich der Finsternis nach Kolosser 1 hinein in das Reich des Lichtes. Und da öffnet uns der Herr die Augen.
Benjamin.
Und da dürfen wir dann auch klar sehen,
vorerst die einzige Heilskörperschaft, die aus dem gleichen genau allerheiligsten Mutterschoß Gebieten Gottes herausgeboren
Augenlust,
worden ist.
Augenlust, Fleischeslust,
was bei Josef und Benjamin so?
Hochmut. Davor sollen wir uns hüten. Wird
warum keine Antwort?
Der nur religiöse, aber nicht
gleichgegründete
Mensch in dieser Endzeit verführt und er wird dort fallen. Darum wollen wir uns
was kein Auge gesehen.
Behüte dein Herz.
Kein Ohr gehört. Bewahrt,
weil
in keines Menschen Herz gekommen ist.
Weil der Glaube, der
das hat diesen Kosmos Gott bereitet, den wir lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott diese Dinge geoffenbart durch seinen Geist, der alle Dinge erfasst, auch die Tiefen
der Gottheit.
Wir sind
durch den Glauben
an Christus Kinder
und sollen nun wachsen, dass wir in die Sohnschaft hineinkommen. Dazu hat Gott uns berufen, er hat seine Gemeinde dazu gesetzt,
komme zurück auf das Wort Jesu,
dass wir nicht nur Gerechte, sondern auch herrlich Gemachte sein dürfen.
Wunderbares Saul von
es
Tarsus,
ist in Christus da,
die Fülle also nach Jerusalem, den Tempel kommt,
alle Schätze,
Jesus ihm erscheint, sagt, Paulus, sofort raus aus Jerusalem. Sie werden dein Zeugnis über mich.
Immer wieder am Wort zu bleiben, annehmen. Mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Führung zu rechnen,
das
ist dann kein Kampf mehr, wenn
zarte,
wir
zarte, feinste, allerheiligste Dinge
und durch alle Dunkelheiten
dass Gott solche Dinge vor Augen, Ohren und Herzen aller seiner Geschöpfe von Grundlegung der Welt an vorerst verborgen hat, begreifen wir so langsam.
Er wird es auch tun. Die Durchheiligung.
Jetzt darf ich noch etwas
das hinführen, sagen. Bis auf seinen
die Viertelstunde ist jetzt dann vorbei, leider.
Diesem Vers aus 1. Thessalonicher 5.
Jesus hat, nachdem er die sieben Gleichnisse
und das sollten wir
in Matthäus 13 vollendet
die
hatte,
geben, danken,
seine Jünger gefragt, habt ihr das alles verstanden?
Amen.
Ich frage euch jetzt, und die haben geantwortet, ja, Herr. Also mit diesem Ja, Herr, ich weiß nicht, Herr Jesus hat nichts dazu gesagt. Da gilt keine Antwort, ist auch eine Antwort gelesen. Also, ich frage euch jetzt, habt ihr dies alles verstanden? Da brauche ich nicht zu antworten. Ich darf jetzt auch sagen, ja, lieber Bruder. Dann sage ich, liebe Geschwister, meint ihr etwa, ich hätte dies alles verstanden? Je mehr man wirklich versteht, sieht man sieben andere Dinge, die noch dahinter liegen, die man noch nicht verstanden hat. Und man hört das auf? Nichts. Nicht eine feine, ich hoffe, ein Trost für uns. Er macht da eine
heute Morgen Fortsetzung machen bei der Betrachtung des Themas.
Ich hoffe, es sei gelungen. Und wenn es gelungen ist,
in der Gemeinde, in dieser
Blöde,
ich hatte gestern
am Tag mit
Sprüche 4
alles, was ich gesprochen
habe, der Heilige Geist führt, immer wieder die
Gläubigen
und besonders auch die Gemeinde in der jetzigen Endzeit,
wo
die Verwirrung
gar nichts.
Normal hat gar nichts verstanden,
aber ich fand,
wiederum
kann sie da herausgeholt
werden.
Was ihr gehört habt heute, ist drin in euren Herzen und der Heilige Geist wird dann